SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Danilo Lemp.
Ich wünsche auch einen wunderschönen guten Tag.
Sie haben uns angeschrieben, um von Ihrer Geschichte zu erzählen. Sie sind selbstständiger Handwerker in der Nähe von Bregenz, Vater von 5 Kindern. Als Kind waren Sie 4 Jahre im Internat der Regensburger Domspatzen. Und Sie haben 2014 eine Reportage gesehen über die Sängerknaben. Was löste diese Reportage in Ihnen aus?
Ja, nehmen wir das Wort eine Retraumatisierung, die natürlich parallel zu einem Theaterstück lief. Ich bin Mitglied im sozialpolitischen Theaterensemble in Innsbruck. Und wir gaben zu dieser Zeit, also wir waren in den Proben noch, Heimerziehungsopfern eine Stimme. Ich war eines der Opfer, das ich gespielt habe. Natürlich kamen viele Parallelen der schwarzen Pädagogik für mich wieder hoch, nachdem eben gleichzeitig diese Ausstrahlung stattfand.
Das heißt, Sie hatten sich durch das Theaterstück schon mit diesem Thema befasst und dann kamen Erinnerungen hoch. Können Sie mal beschreiben, was das für ein Prozess war?
Im Inneren, nachdem so die einzelnen Stationen der Heimerziehungsopfer, wie zum Beispiel die Einlieferung ins Heim, wir hatten auch Kontakt persönlich zu den Opfern, um uns da auch zu stützen. Es wurde ja auch basierend auf den soziologischen Studien erarbeitet, unser Stück. Und eben gerade bei der Einlieferung ins Bett gehen ging die Tränen, der Schmerz des Heimwehs, das Rufen nach der Mutter. Und
das ist so schwierig, dann in solchen Situationen darüber zu sprechen. Sie möchten dennoch auch vielen anderen eine Stimme geben, stellvertretend dafür, wenn wir da nochmal über Ihre persönliche Geschichte reden könnten. Denn gerne. Ihnen ist, ich glaube, das Schlimmste passiert, was einem Kind passieren kann. Sie haben Ihre Mama nämlich ganz früh verloren, im Alter von 8 Jahren. Mhm. Wie hat sich damals Ihr Leben verändert?
Also, wenn an manchen Tagen die Sonne eben nicht mehr aufgeht, wie gerade kurz nach dem Tod und der Verlust natürlich bewusst ist einem 8-jährigen Kind und natürlich auch die Stimmung in der Familie. Es ist für mich schwierig, in Worte zu fassen, weil es erst für mich dann später sich widerspiegelte, dann eben Kinder und Jugendliche zu begleiten, die eben auch in so einer Situation, also das Leben einem bereitet haben.
Ja, ich könnte mir vorstellen, da gerät man in so einen Strudel und der gesamte Boden ist unter den Füßen weg und man weiß wahrscheinlich gar nicht, was einem da im Leben überhaupt passiert, oder?
Es ist natürlich auch, glaube ich, die Prägung sehr wichtig für Menschen. Also ich wurde sehr christlich erzogen. Natürlich auch, wenn man jetzt vom Kindergarten anfängt, es war noch von Nonnen geführt und eben auch im Elternhaus die Oma, dass eben Sünde bedeutet mitunter ja auch die Hölle und Höllenqualen und das Fegefeuer und so die damaligen Rituale, dass man am Grab oder beim Begräbnis auch die bestimmten Gebete so in einem monotonen Ablauf, der mir auch fürchterlich Angst bereitete. Ja. Und auch bestimmte Kruzifixe, die im Haus hangen mit Totenkopf und natürlich auch das Bewusstsein, Angst zu haben, selber vor dem Tod, was mich da erwartet.
Aus dieser Situation heraus kamen Sie dann später in das Internat der Regensburger Domspatzen. Das war 1978. Können Sie uns beschreiben, was für eine Zeit da für Sie begann?
Ja, eine Zeit, ich nenne sie die Hölle, weil sie völlig sich dem unterschied, wie in meinem, in Anführungsstrichen, liberalen Elternhaus, wo ich eben die Liebe, die nötige Zuneigung erfahren hatte. Und der Tagesablauf in Ettertshausen, der war geprägt von Silenzium, von früh bis abends in Zweierreihe, früh abends in die Kirche, in Zweierreihe zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Und wer die Regeln brach, wurde auf jeden Fall mit einer saftigen Watsche belohnt. Mit Widerstand endete dies in Prügelattacken.
Wie war das für Sie? Sie haben all das erleben müssen. Haben Sie auch Missbrauch, körperlichen Missbrauch erleben müssen?
Also körperlicher Missbrauch, also Missbrauch beginnt ja bei mir schon, wie zum Beispiel, dass die ich das Silenzium mittags brach und ich wurde vorzitiert praktisch auf die Empore und ja, bekam einen saftigen Schlag ins Gesicht, lief weinend durch die Mannschaft zurück.
Die Demütigungen, mit denen viele Kinderseelen gebrochen wurden, um sie dann gefügig zu machen. Was mussten sie noch erleben?
Mitunter dann im großen Internat, dass ich von einem Oberschüler missbraucht wurde. Es war ja mitunter schwer zu vermitteln, wenn sowas geschah. Also einmal erlebte ich kuschelte mit einem Zimmerkollegen in einem Bett nackig, und es war ja auch eher die Sehnsucht nach Wärme, nach Geborgenheit, und der Präfekt kam ins Zimmer, machte das Licht an, zog uns die Bettdecke weg, stellte uns auf den Gang und beschimpfte uns mit ihr perversen Säue, ihr schwulen Säcke. Das war einmal das Erlebnis, was natürlich sehr prägend war, natürlich auch, weil jeder wusste, die haben nackig gekuschelt, was jetzt auch nicht abnormal war und ich damit wirklich gut jetzt heute zurechtkommen
konnte. Ja, Sie haben die Sehnsucht nach Wärme erklärt.
Genau, und das, so war es dann auch mit einem Oberschüler, dem ich mich anvertraute in Gesprächen, das sich so entwickelte, und wir uns zu später Abendstunde, ist es so in meiner Erinnerung, im Schulgebäude trafen, im Klassenzimmer, und das war in der Sommerzeit, ich hatte eine kurze Pyjamahose an und er dann begann mich praktisch an meinem Geschlechtsteil zu streicheln. Und ich mich auch nicht wehren konnte. Es war einerseits ein angenehmes Gefühl, andererseits wusste ich, das passt irgendwie auch nicht.
Ja, gar nicht zu wissen, was da gerade passiert.
Genau, und es war auch eben die Aufklärung, gerade in Bubeninternate, dass sowas stattfindet und die Gefahr auch untereinander groß ist, vor allem von eben Oberstufe zu Unterstufe, wurde einfach nicht aufgeklärt. Oder es war kein Umgang damit.
Wo haben Sie Hilfe bekommen? Wo konnten Sie sich anvertrauen?
Es gab keine Hilfe. Es war eher die Aussage, masturbieren ist eine Sünde, und die Mutter Gottes, die hat dann ein Argusauge darauf. Der damalige Internatsdirektor Dr. Winterholler, das war ein aufgeklärter Mann, und er hat uns geboten, Aufklärung mit ihm zusammen, dass wirklich wir ihn fragen konnten, weil es ja Thema war. Es war die Bravo im Umlauf und man hatte über Masturbation gesprochen.
Dr. Sommer.
Wie es sich bei ihm verhält, ob er masturbiert. Also so direkte Fragen konnten wir ihm stellen, oder ob er den Orgasmus nachts spürt. Und er war da wirklich offen. Also das ist auch in meinem Bericht damals an die Diözese Regensburg, habe ich einen Herrn Winterholler da schon positiv hervorgehoben. Es ging ja nicht darum, nur das Negative, Schwere, sondern auch, dass es Menschen gab im Internat. Natürlich konnte er sich nicht jedem einzelnen Kind widmen.
Und dann gab es die anderen Stellen, wo es eben den Präfekt gab, der Kinder sexuell missbraucht hat, wo der damalige Domkapellmeister Georg Ratzinger darauf angesprochen wurde und sich in seinem Zimmer verschanzt hat. Also diese Seite muss es auch gegeben haben.
Sicherlich. Also so schätze ich einfach auch der Umgang mit der Situation vom Herrn Ratzinger in kirchlichen Würden zu sein, dem natürlich in die Öffentlichkeit ein No-Go zu bieten, also dass das nicht stattfindet. Also ich war zu dieser Zeit nicht im Internat der Domspatzen, wo das stattfand.
Das Leben ist die Geschichte unserer Begegnungen. Danilo Lemp, das haben Sie in Ihrem Anschreiben an uns als Überschrift gewählt. Und es klingt so nach all dem, was Sie erleben mussten während Ihrer Zeit bei den Regensburger Domspatzen, dass Sie Ihren Frieden machen konnten. Was hat Ihnen dabei geholfen?
Ja, parallel zu unserem Theaterstück in Innsbruck habe ich mich auf dem Weg nach Regensburg gemacht zu einem jährlichen ehemaligen Treffen und erlebte vor Ort eine positive Welt, die völlig anders strukturiert war wie zu meiner Zeit. Und auch das große Glück für die Domspatzen war der mittlerweile in Pension ehemalige Domkapellmeister Roland Büchner mit seinem Team, seine positive Präsenz im Umgang mit den Jugendlichen und also mit den Kindern und dem Chor, und dann auch das Domamt, das mit den ehemaligen und aktiven Domspatzen dann am Sonntag begleitet wird. Ja, war so ein Schlüssel zum Frieden für mich.
Und das war eine ganz andere Pädagogik als die, die Sie damals kennenlernen mussten. Mhm. Roland Büchner war der Nachfolger von Georg Ratzinger. In dem Untersuchungsbericht heißt es ja auch, dass Georg Ratzinger zum einen ein auch väterlicher, fürsorglicher Typ war.
Und auf absolut der, bestätigen.
Und auf der anderen Seite cholerisch war, mit Stimmgabeln und Taktstöcken um sich geworfen haben soll. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich muss sagen, eher in der väterlichen Art. Natürlich konnte er jähzornig in den Chorproben sein, wobei das jetzt für mich persönlich nicht so negativ in Erinnerung ist. Natürlich waren Situationen, wenn wir Kinder unter das Klavier rutschten und das Pedal klemmten. Klar, dass dann ein Mensch dann cholerisch reagieren kann und dann zu Recht, wenn man rügt.
Auf der einen Seite wurde Georg Ratzinger sehr viel Respekt entgegengebracht, auch von den Regensburgern allgemein. Und auf der anderen Seite soll er, da gibt es Zeugenaussagen, da hatte ein Vater seinen Sohn aus dem Internat genommen, weil der Präfekt diesen Sohn missbraucht haben sollte. Und Georg Ratzinger wollte das nicht hören und soll sich in seinem Büro verschanzt haben. Glauben Sie, man hat von all dem Missbrauch gewusst damals und wollte es nicht wissen?
Eben, das ist jetzt Glauben. Also,
das ist die Frage, ne?
Ich habe schon den Eindruck, eben, dass dies ja schon bewusst unter den Teppich gekehrt worden ist. Diese Fälle, die auch meines Wissens teilweise zwar aufgeklärt wurden, aber auch immer möglichst unter dem Deckmantel des Schweigens behandelt wurde.
Wie war das dann damals, als Sie zum ehemaligen Treffen gegangen sind? War das ein Moment, wo Sie mit den Mitschülern von damals vielleicht das erste Mal offen darüber reden konnten?
Das war dann eher bei den Folgetreffen. Es war nicht so Thema. Ich war mit einem meiner Söhne beim ehemaligen Treffen und es war einfach nett. Wir haben zusammen dann Gesellschaftsspiele gespielt, dann im Restaurant. Haben klar ein bisschen aus der Vergangenheit erzählt, aber jetzt nicht so die schmerzlichen Erinnerungen.
Dazu braucht es ja auch Zeit und Offenheit, dass man sich darüber austauschen kann. Sie haben dann sogar nochmals Musik mit den Regensburger Domspatzen gemacht. Wie kam es dazu?
Also es wuchs in mir nach dem ersten Treffen der Gedanke, eben dies zum Ausdruck zu bringen, musikalisch. Habe mit einer unserer Töchter eine Vorproduktion zu Hause das Lied einsingen lassen und dies Herrn Büchner zukommen lassen. Und er war begeistert von der Idee. Und auch den tiefen Sinn da drin zu sehen, was das Herz sprach. Wir haben das dann gemeinsam umgesetzt.
Das wurde das Lied Sonnenstrahlen, was Sie bei der UNICEF-Weihnachtsgala 2018 uraufgeführt haben, gemeinsam mit den Domspatzen. Wir hören da mal rein.
Wir schicken viele, viele tausend Sonnenstrahlen in die Welt.
Wir schicken viele, viele tausend Sonnenstrahlen in die Welt hinaus.
Danilo Lemp, wofür steht dieses Lied für Sie?
Einmal für die Kraft, für Wege bereiten, für Hände reichen, das, was auch im Lied sich widerspiegelt, das Brücken bauen und dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Und es bietet einfach für beide Seiten neue Kraft, neue Wege zu begehen und das Alte zurücklassen zu dürfen. Also ich bin so weit jetzt im Frieden mit mir, dass wenn einer meiner Söhne den Wunsch äußern würde, noch in diesem Alter zu sein, das Internat der Regensburger Domspatzen zu besuchen, könnte ich es völlig freien Gewissens und mit Liebe auch loslassen können. Weil ich weiß, es ist eine ganz andere Welt jetzt in dem Internat und im Umgang mit den Kindern. Wertschätzend, respektvoll.
Das haben Sie für sich aufarbeiten können und Sie haben das geschafft. Anderen Betroffenen mag das nicht gelungen sein. Was glauben Sie, was braucht es da, dass man diesen Frieden schaffen kann?
Eben, beide Seiten. Dass dem Opfer zugehört wird, Verständnis, Empathie, das Mitfühlen, Anerkennung. Es geht gar nicht um monetäre Anerkennung, sondern einfach um das erfahrene Leid anzuerkennen.
Haben Sie den Eindruck, dass das ausreichend passiert ist?
Also jetzt bei den Domspatzen kann ich jetzt natürlich nur für mich sprechen, dem Projekt einen tieferen Sinn zu geben, bei der Aufnahme des Videoclips auch, dass ich mich mit der Münchner Therapiegruppe in Verbindung gesetzt hatte in dieser Zeit und die Möglichkeit bat, Betroffenen bei diesem Projekt mitzuwirken. Und habe auch fünf Menschen, also fünf ehemalige Kollegen in Anführungsstrichen, die ich jetzt teilweise natürlich auch nicht kannte, erreicht und die mitgewirkt haben. Und auch allein nochmal im Internat schlafen zu dürfen, war ja wahnsinnig aufregend.
Wie war das dann mit all den Erinnerungen, die Sie ja gleichzeitig auch haben?
Es war okay, es war ein Loslassen. Weil es ist nicht mehr die Zeit und der pädagogische Stab um Herrn Büchner herum war einfach herzlich, menschlich. Das, was ich in natürlich in diesen Tagen so erlebt habe, aber auch der Umgang natürlich selber vom Chorpräfekten und oder der Herr Büchner oder der Chormanager, wenn er eingetreten ist, mit den Kindern, das fröhliche Miteinander, das, wo man gespürt hat, es ist ein anderer Respekt, ein respektvoller Umgang von beiden Seiten natürlich, aber es ist ein freundschaftlicher Umgang. Und ja, das kann ich nur so attestieren.
Sie haben eine beeindruckende Lebensgeschichte. Sie haben nach der Zeit bei den Regensburger Domspatzen gleich 2 Lehren im handwerklichen Bereich gemacht. Gab es denn überhaupt da Möglichkeiten, das handwerkliche Talent auch an sich zu entdecken?
Die Zeit nach den Domspatzen, die war, wenn ich jetzt so zurück denke, belegt es mich auch ja mit ungutem Gefühl, weil natürlich familiär, mein Vater war sehr mit sich beschäftigt, ich war eher so in der Luft hängen, die Oma war gestorben. Ich hatte da leider Phasen, die mich ja, zum Punk schnuppern, ja, rechtes Gedankengut kam bei mir an. Du bist in so Peergroups reingestrudelt, die ja einem eben gerade so für mich in dem Moment nicht wusste, wo zu sein, ganz schön hernahm. Nach dem Abschluss der ersten Lehre, dem erfolgreichen Abschluss, Gott sei Dank oder meiner sei Dank, wie auch immer, oder den Menschen um mich rum, die mir da halfen, kam dann ein gewisses Selbstbewusstsein zurück und dann vor allem Menschen, die ich treffen durfte, die mir dann vor allem Immanuel Kant, Goethe, Schiller näher brachten. Menschen, die gesellschaftskritisch, war ein Mensch dabei, der mir das Handwerk plötzlich so lieben gelernt hat, dass ich ja dann wirklich Spaß am Handwerk
Ja, da strahlen ihre Augen.
Sie empfand haben gleich und das war dann auch praktisch die Lehre in Anführungsstrichen als Maler und Verputzer.
Und also, als Gas- und Wasserinstallateur haben Sie ebenfalls eine Lehre gemacht. Mhm. Und dennoch sind Sie der Musik immer treu geblieben. Sie waren zum Beispiel dann die erste westliche Band, Hard Touch hieß Ihre Band, die auf dem ehemals größten Atomwaffenstützpunkt 1988 aufgetreten ist. In Ungarn war das damals. Wie war es denn dazu gekommen?
Durch erstmal eine Urlaubsreise mit einer Freundin habe ich Ungarn kennengelernt und war so inspiriert, weil es auch völlig anders war, wie gängige Urlaube. Wir sind mit dem Zug praktisch in den Ostblock, der völlig auch neu für mich war, und waren 3 Wochen auf dem Reiterhof letztendlich gesessen und war auch eine Familie aus der DDR vor Ort, wo natürlich ein großer Austausch stattfand. Wie gesagt, das Land hatte mich so inspiriert, dass ich das Jahr darauf wieder praktisch das Land besuchte. 1988 begann die Organisation, muss ich dazu sagen, dass ich so in meinem jugendlichen Elan in eine sowjetische Kaserne reinspaziert bin und habe mich vorgestellt und mit dem Vorschlag, es herrscht Glasnost, Perestroika, hättet ihr Interesse, ich spiele in einer Band Musik, wir sind sozialkritisch, wir würden gern eine Friedensbotschaft senden und wäret ihr offen dafür.
Und, wie waren die Reaktionen?
Ja, der Kasernenkommandant war nicht abgeneigt und es begann eben ein Verhandlungsmarathon, der über Budapest, wo natürlich dann auch höhere Offiziere sich dann mit mir trafen und ja, ich sie überzeugen konnte von meinem ehrlichen Gedanken der Völkerverständigung.
Da entstanden dann mehrere Projekte raus. Sie haben dann auch noch russische Weltkriegsteilnehmer getroffen. Was hat denn so eine Begegnung mit Ihnen gemacht?
Ja, zu dieser Zeit, Anfang der 90er, besuchte ich mit meinem Freund den Kontaktoffizier, damals in der Ukraine, sind auch ohne Visum 1991 dann nach Leningrad und erlebten dort den Putsch Gorbatschows. Aus der Not, die wir vor Ort sahen, kam der Gedanke eben auch wieder durch die Band, statt Eintrittsgelder, Lebensmittel, Milchkühlanlagen, die wir über die Milchzentrale in Würzburg dann bekamen, Saatkartoffeln für Kolchosen, die wir dann in 3 Fahrten in die Ukraine nach Lemberg transportierten. Und 2 begleiteten uns ehemalige Weltkriegsteilnehmer aus Deutschland bei dieser Hilfstour. Und wir trafen dann vor Ort ehemalige sowjetische Weltkriegsteilnehmer, welche wir dann gemeinsam am Tisch auf privater Ebene saßen, gemeinsam speisten, tranken. Sie erzählten Geschichten aus ihren Erlebnissen, die für uns so ja auch so zum Weinen waren. Weil es war so viel Emotion gestaut, dass damals ja gut 40 Jahren die Möglichkeit bestand, sich die Hände zu reichen. Das ist auch wieder das Brückenbauen, Hände geben, Hände reichen. dass es möglich war. Und ich glaube, sie konnten jetzt eben die vier Teilnehmer eben in Frieden auch gehen.
Gut, Sie sind als Musiker natürlich vielleicht sowieso schon mal eher ein Brückenbauer, aber wenn jemand auftaucht aus dem Westen erstmal, wurden Sie da vielleicht auch kritisch betrachtet? Haben Sie das gar nicht erlebt? Nee,
also eher ein vorsichtiges Antasten und man war natürlich klar ein bisschen mit der Glasperlenmentalität behaftet, so der Besserwissi. Es waren immer gleich, war das Eis gebrochen und es war das Menschliche im Vordergrund. Also keine negativen Erlebnisse diesbezüglich. Anfang der 90er.
Da haben Sie dann weitere Musikprojekte gestartet. Sie haben auch in SOS-Kinderdörfern, auch in Ungarn und in Österreich gearbeitet als Musik- und Theaterpädagoge. Was hat Sie denn zu diesem Engagement gebracht?
Ja, parallel damals zu unserer Ungarn-Tour spendeten wir unser Tourgeld zur Neueröffnung im SOS-Kinderdorf Kecskemét. Dass ich damals dann auch schon selbstständig war, konnte ich jeden Monat in das Kinderdorf fahren und die Kinder besuchen. Es war ein toller Kontakt zum damaligen Dorfleiter. Und es entstanden eben dann auch die Ideen, die Projekte. Wir schaffen über die Band, geben wir bei unseren Konzerten bekannt, dass wir Kinder gerne unterstützen würden. Es wurden Instrumente angeschafft, also ein Band-Equipment. Natürlich stellte sich die Frage, wer unterrichtet? Das Finanzielle war nicht gegeben in Ungarn. Und so habe ich mit einem lieben Bandkollegen dann am Stück ein halbes Jahr im SOS Kinderdorf gewohnt, in Kecskemét. Und daraus wurde ein Tonträger. Den konnten wir dann mit einem Reinerlös von 10.000 D-Mark damals praktisch dem Kinderdorf übergeben. Auch wirklich die Kinder, war zum Beispiel Ungarische Woche in Würzburg, so war dann auch für unser Publikum wirklich
einzigbar. Also der Völkerverständigung beigetragen.
Genau, auch, dass die Hilfe wirklich ankommt.
Und da haben Sie unterschiedliche Musikprojekte gemacht. Wir hören gerade mal in eins rein.
Denn sie ist gestorben, acht Geschwister, tausend Sorgen, Ungewissheit über morgen.
Aber Hermann, Schwester Else war der Ton, war der Fels.
Da geht's um eine Schwester, Schwester Else. Was ist das für ein Mensch?
Ich habe Hermann Gmeiners Schwester noch kennenlernen dürfen. Sie hat damals die Familie, nachdem die Mutter bei der Geburt starb, die acht Geschwister großziehen dürfen. Und das war die Idee Hermann Gmeiners nach dem Krieg, wie er aus der Gefangenschaft wieder heimkam und im zerbombten Innsbruck die Not der Kinder wahrnahm. Und eben seine Idee war, Frauen zu finden. Sag mal, ich fange an mit dem Vier-Säulen-System. Das ist die Mutter, das Haus, die Geschwister und das Dorf.
Das wollte er bereitstellen.
Genau, und das gelang ihm mit dem ersten Haus in Imst. Aus dem einem Haus sind mittlerweile 572 Kinderdörfer in 172 Ländern entstanden und ja, ganz viele Zentren wie medizinische Schulzentren, Sozialzentren. Und letztendlich geht es ja gar nicht um numerische Fakten, sondern um jedes einzelne Schicksal, das hinter...
Hermann Gmeiner scheint Sie geprägt zu haben mit der Idee der SOS-Kinderdörfer und Sie haben dann ein Musical sogar geschrieben und waren damit auf einer Tour, die nicht nur durch Deutschland führte, sondern auch ins benachbarte Ausland. Was ist die Botschaft dieses Musicals?
Ich habe versucht, die Botschaft so zusammenzufassen, wenn jedes Kind einen Platz erhält, wo ein warmes Bett steht und die Liebe regiert, wachsen die Kinder als gerade Menschen hervor und leben die Liebe ihren Kindern wieder vor. Und jetzt kommt der Refrain, das Zitat von Hermann Gmeiner: erst wenn jedes Kind zu unserem werde, kehrt der Friede zurück zu dieser Erde. Ich bin der Überzeugung, dass dieser Satz von Hermann Gmeiner so viel Wahrheit enthält, weil letztendlich die Profitgier unserer, ja, brechig's runter auf die Politik, auf die Wirtschaft, letztendlich immer die Leidtragenden, die Kinder sind, nicht das Gemeinsame. Und dass wir eben schauen, dass es gemeinsam vorwärts geht. Und deswegen haben wir auch den Hunger auf dieser Welt mitunter, da wir auf den Rücken dieser Menschen leben, nehmen wir die längste Rüstungsstraße der Welt, der Bodensee und so weiter. Und das ist ja auch das Resultat der Flüchtlinge und des Hungers.
Sie haben die Zeit bei den Regensburger Domspatzen für sich aufgearbeitet. Was hat sich denn in Ihrem Leben verändert, nachdem Sie sich nochmals mit dem Thema befasst haben?
Dass ich freier umgehen kann, auch mit negativen Erfahrungen, Menschen Hoffnung geben darf, so wie ich jetzt versuche, Menschen zu inspirieren, Hände zu reichen, wenn es möglich ist, von beiden Seiten Dinge aufzuarbeiten.
Sie sagen gerade, wenn es möglich ist von beiden Seiten, das mag ja gerade auch für viele Betroffene so schwer sein, weil ja die Aufarbeitung zum einen sehr schleppend läuft und zum anderen viele der Täter längst verstorben sind und wo Betroffene sagen mögen, was soll es dann jetzt noch bringen? Was bringt es noch?
Ja, zu bewahren und zu warnen, das ist ja mitunter auch, was mit der darstellenden Kunst wunderbar möglich ist, Menschen zu erreichen, dass auch in Zukunft unsere Werte, die wir auch ja über die letzten Jahrhunderte so hart erarbeitet haben, dass die nicht wieder irgendwo jemanden zum Opfer fallen, wie wir das ja schon mitunter erlebt haben, eben in den 30ern oder egal in was für einer Zeitepoche. Es gab ja auch schon Montessori im letzten Jahrhundert, Rudolf Steiner, die das erkannt haben, dass wir unsere Gesellschaft nur über unsere Kinder regulieren werden.
Wobei es ja auch an Rudolf Steiner insbesondere Kritik gibt. Sie haben für sich das über die Musik gelöst und werden der Musik weiterhin treu bleiben. Was gibt Ihnen da die Musik bei der Verarbeitung?
Wenn ich mich ans Klavier setze und meine Seele baumen lassen darf, da bin ich eben unendlich dankbar, dass ich dieses Talent geschenkt bekommen habe. Jetzt Bridge Over Troubled Water, dann schmettere am Klavier und mit Gesang und ich mich danach dann auf die Baustelle begebe, dann geht es mir einfach gut.
Das wäre schon ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir aber natürlich nochmal die Situation Corona, gerade beim Singen ist es schwierig mit den Aerosolen. Viele Chöre konnten überhaupt nicht mehr proben. Wie haben Sie das für sich gelöst?
Ja, leider haben wir auch gelitten, also unser Theaterensemble. Also wir konnten unser Stück Schrecken aus dem Krieg nur einmal im Oktober aufführen. Beim ersten Lockdown im März waren die Proben und die für April, Mai geplanten Aufführungen schon gecancelt. Und eben im Oktober hatten wir dann eben auch schon im gemäßigten Publikumszahl dann einmal die Möglichkeit, unser Stück darzubieten.
Gibt es einen geplanten nächsten Aufführungstermin?
Wurde jetzt auch schon wieder gecancelt.
Und das heißt, Sie verschieben es eher in den Sommer hinein?
Es ist jetzt bis jetzt leider nichts Neues geplant, eben wegen den Planungsschwierigkeiten.
Dann können wir an dieser Stelle einfach nur die Daumen drücken.
Danke.
Und ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute, Danilo Lemp.
Vielen herzlichen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.